Tja, Martin. Heute werden alle Leute eines Besseren belehrt, die glauben, Film spielt sich nur auf der Leinwand ab, oder?
Mhm, denn ein Film kann auch außerhalb der Leinwand, außerhalb des Kinos, außerhalb unserer Wahrnehmung der Zuschauerinnen stattfinden. Denn Film hat manchmal ganz schöne Auswirkungen.
Aufs, sag ich mal, wahre Leben, kann man sagen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Das Filmmagazin. Alle zwei Wochen erzählen wir euch hier zwei Geschichten aus dem Bereich Film, kann man sagen.
Filmkultur?
Ja, den wir sehr weit fassen. Genau. Ja. Und wir gucken auch immer so ein bisschen aufs Gesellschaftliche. Und wir, das sind einmal du, Martin Dietrich.
Genau. Und der Lukas Görlach.
Richtig. Und wir sind beide freie Journalisten, arbeiten in unterschiedlichen Bereichen. Martin im Bereich Spiele eher und Film und ich im Bereich Radio und ein bisschen für alles zuständig. Ja,
deswegen hast du die Hebler in der Hand.
Deswegen habe ich die Regler in der Hand und kann jetzt auch einfach mal mich ganz leise machen oder den Martin mal ganz, nein, das mache ich jetzt nicht, das spare ich euch. Ja, aber
den Gag hast du auch schon, glaube ich, in den Jahrzehnten des Filmmagazins schon, glaube ich, viermal gebracht.
Der geht immer. Gut, also fangen wir an. Heute fange ich mit einer Geschichte an. Es soll heute um das große Überthema gehen, wie ihr schon gemerkt habt. Auswirkungen auf die Realität.
Ich habe es mal so bei meinem Ordner als Butterfly-Effekt bezeichnet.
Ja, sehr gut.
Ne?
Kleinigkeiten, die große Wirkung
genau,
haben.
Genau,
Kleinigkeiten. Ja, perfekt. Butterfly-Effekt ist heute das große Überthema und bei mir, in meiner Geschichte, die ich heute erzähle, geht es heute eigentlich eher um das hier. Um die
Explosion,
Krieg? Explosion. So richtig geil Sachen in die Luft sprengen. Richtig männlich auch. Fast so männlich wie Tom Cruise. Aber keine Angst, es geht heute nicht um seine Person, obwohl da könnte man vielleicht auch ein bisschen drüber sprechen. Der erste Teil der Geschichte, die ist so ein bisschen zweigeteilt, dreht sich um Mission Impossible.
Den ersten Teil?
Nee. Da werden gerade aktuell Teil 7 und Teil 8 parallel gedreht.
Ach so.
Ja. Zumindest, wenn jetzt die Dreharbeiten gerade nicht wegen Corona verschoben werden mussten, das musste jetzt irgendwie sein, die hatten in Venedig gedreht und dann mussten sie so ein bisschen. Aber gut, es geht um etwas, das in diesem Film oder in diesen Filmen viel vorkommt. Explosion. Ja. Geil. Einfach richtig schön in die Luft sprengen. Ja, wer mal einen der Filme gesehen hat, der weiß, dass bei diesen, nicht nur Explosionen, aber bei diesen Action-Szenen auch die ganze Welt Schauplatz sein kann. Man auch gern mal so an wichtigen Sehenswürdigkeiten dreht. Ich glaube auch der Bundestag war mal angefragt und die haben es dann aber abgelehnt, weil das Hohe Haus das nicht wollte, verständlicherweise. Und dann haben sie es irgendwie nachgebaut, keine Ahnung, für irgendeinen Teil. Oder man dreht eben an ganz entlegenen Regionen die extremen Stunts, damit es geil aussieht. Zum Beispiel bei Teil 6 Fallout, da hat man in Norwegen gedreht am Kestolen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist so eine ganz besondere Felsplattform, die sieht man dann auch relativ prominent.
Ist das,
glaube ich,
am Ende, ne?
Genau, das ist am Ende, ja. Okay. Aber auch in Neuseeland hat man zum Beispiel gedreht. Und sowieso sind mittlerweile Filme so ein bisschen größer als die Filme selbst, ne? Also es geht so ein bisschen um höher, weiter, schneller, wer tritt an den geileren Orten. Ist ja bei James Bond vielleicht auch so ein bisschen so, wo haben sie diesmal wieder gedreht, wo sind sie diesmal wieder unterwegs? Und das Franchise Mission Impossible hat sich das eben sehr angenommen, sage ich mal, an bestimmten Orten zu drehen, immer krassere Orte zu finden, immer krassere Stunts zu machen. Da klettert dann Tom Cruise zum Beispiel auch gerne aufs Burj Khalifa draußen in Dubai entlang, diesem gigantischen Hotel, ist immer noch das höchste Gebäude der Welt mit über 800 Metern. Der war zwar abgesichert, aber Tom Cruise macht wohl auch diese Stunt-Szenen selbst, was dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen mehr Werbeeffekt beschert und natürlich auch Burj Khalifa, hallo, auch ist natürlich krass. Verkauft sich auch gut im Trailer und so weiter.
Sieht
doch
toll aus.
Und auch in den Boulevardmagazinen und in den sozialen Netzwerken geht das dann immer gut rum.
Immer eine Meldung wert, wenn man sieht, Tom Cruise hat auch diesen Stunt wieder selbst gemacht.
Ja, genau. Und übrigens tummeln sich auch in diesem Film zahlreiche Produktplatzierungen, weil man Marken wollen natürlich ein bisschen was von dem Fame abhaben, dass das nichts bringt. Das habt ihr ja schon in der vergangenen Filmmagazin-Folge gehört. Wenn nicht, hört ihr die mal nach. Jedenfalls wird es wohl solche Szenen auch in den kommenden beiden Filmen, 7 und 8, geben. Es soll zum Beispiel, wie ich schon gesagt, auch in Venedig gedreht werden, was natürlich auch so eine Location ist, die immer gut aussieht. Und eine Rolle spielt auch eine ganz bestimmte Brücke in Polen. Es geht um die Eisenbahnbrücke in der Nähe von Pilkowice, einem Ort im Süden von Polen. Dort gibt es die Bobertalsperre über den Bober. Und an also die staut den Bober und über diese Talsperre geht an einer Engstelle die Brücke. An einer Stelle sind die Ufer nämlich so ein bisschen näher und da führt so eine einspurige, etwas älter aussehende Eisenbahnbrücke aus Stahl über den See. Die ist über 120 Meter lang, über 100 Jahre alt, 30 Meter über dem Wasser und eine der wenigen Fischbauchträgerkonstruktionen, Martin. Was ist denn eine Fischbauchträgerkonstruktion?
Keine Ahnung.
Das heißt, wenn man die von außen anschaut, ja. dann ist die Stahlskelettkonstruktion, also der Bogen, geht quasi nicht über die Fahrbahn, wie man es erwarten würde. Also quasi ist es kein gerades, die Fahrbahn ist gerade und oben drüber hat man diesen Bogen gespannt mit Stahlträgern, sondern ist unten.
Ah.
Und das sieht halt so ein bisschen aus, als würde da so ein langgestreckter Fisch mit dem Bauch nach unten liegen, so ein bisschen. Das ist, also sieht krass aus, sieht so ein bisschen aus, als würde diese Brücke nach unten sinken dabei.
Als wäre sie irgendwie eigentlich schon dabei, gleich genau. zusammenzubrechen.
Richtig, genau. Also das sieht echt gefährlich aus. Man fragt sich so, wie ist das physikalisch eigentlich möglich? Aber naja, gut, also es funktioniert.
Ja.
Und das seit über 100 Jahren. Und die Eisenbahnstrecke, die über diese Brücke führt, die ist zwar seit 2016 nicht mehr in Betrieb, aber es gibt wohl schon Pläne, bald wieder diese Strecke zu revitalisieren. Wie viele andere Strecken in Polen auch. Aber wenn es nach Mission Impossible geht, dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Also fang mal ein bisschen anders an. Im August habe ich das erste Mal von der Geschichte gelesen, dass in der Diskussion war, eine Brücke in Polen zu sprengen für den neuen Mission Impossible Film.
In echt? Keine Miniatur nachgebaut und dann gesprengt, sondern
exakt,
in echt?
Exakt, in okay. echt. Und im Gespräch war wohl auch eine Finanzierung, dass jene Brücke, um die es da ging, danach auch wieder aufgebaut werden soll mit Filmgeld im Prinzip. Und offenbar wurde das auch wirklich angefragt für den neuen Mission Impossible Film. Angeblich war auch Regisseur Christopher McQuarrie, der hat auch den sechsten, glaube ich, gedreht schon,
ja.
Hat die Brücke wohl schon begutachtet, munkelt man. Das Ministerium hält die Brücke wohl auch nicht für sonderlich schützenswert und unter Denkmalschutz steht sie nicht. Und nach so einer Sprengung, ja, jedenfalls fanden das viele Menschen in der Gegend dort nicht ganz so geil, kann man sagen.
Vielleicht?
Ja, fragwürdig. Und auch die Stiftung für den Schutz niederschlesischer Industriedenkmäler war nicht ganz begeistert von den Plänen. Die rund 350 Tonnen schwere Brücke sei ein bedeutendes Industriedenkmal. Und tatsächlich, also mich hat gewundert, dass die nicht unter Denkmalschutz steht, wenn man die sich anschaut.
Ja, gerade wenn die dann, ich glaube, wie viele Brücken gibt es nach diesem Architekturstil? Oder
ganz
so noch
wenige, genau. Diese Fischbauchbrücken sind ganz selten, da gibt es nur ganz wenige davon. Und vor allem auch diese Bautechnik, in der die gebaut wurde, die gibt es heute gar nicht mehr. Die ist ausgestorben. Sie sei nämlich klassisch genietet worden, schreibt die Sächsische Zeitung. Damals sind die Stahlnieten quasi in glühendem Zustand, als sie noch angeschmolzen waren sozusagen, mussten die dann in die Brücke reingetrieben okay. werden. Das heißt, man hat dann an so einer Asse hat man die dann geschmolzen und dann haben die Arbeiter sich die manchmal sogar mit so dicken, Zentimeter dicken Handschuhen ja. gegenseitig zugeworfen und drüber getragen, die Nieten und dann reingehauen.
Und wenn man die zurücksprengen würde und dann nochmal neu aufbauen würde, dann würde das wahrscheinlich anders machen.
Das gibt's gar nicht mehr,
und
genau.
Diese Technik also gibt's wahrscheinlich nicht mehr.
Das ist auch einfach. Die ist verloren, das kann keiner mehr, sozusagen.
Keiner kann die heißen Dinger mehr schmeißen.
Keiner kann die heißen Dinger mehr schmeißen. Nee, es weiß einfach keiner mehr. Ich habe auch von die hatten so ein Beispiel von so einer anderen Brücke, wo die wohl mal vor ein paar Jahren restauriert wurde. Und da haben sie tatsächlich Leute aus dem Ruhestand holen müssen, die diese Technik noch können. Naja, also es wäre eine andere Brücke einfach, die dann wieder gebaut wurde. Man hat wohl inzwischen auch eine Eintragung ins Denkmalschutzregister beantragt und sollte diese Eintragung erfolgen, wäre die Sprengung dann illegal einfach. Und im Zuge des Protests sind sogar wohl Briefe an Polens Premierminister geschrieben worden. Inzwischen hat aber trotzdem eine Begehung durch die Denkmalschutzbehörde stattgefunden. Dabei seien allerdings Stahlträger aufgefallen, die nachträglich angebracht worden sind an der Unterkonstruktion der Brücke. Eigentümerin der Brücke ist die polnische Bahn und die hat inzwischen auch bestätigt, dass im Rahmen einer Brückenüberprüfung im Hinblick auf eine mögliche Nutzung im Film diese Stahlträger angebracht worden sind.
Ach, die sind schon mal bevor überhaupt da der Deal gemacht wurde.
Ja, das sind wohl auch polnische Militärangehörige dabei gewesen, haben sich die Brücke angeguckt, ob das für einen Zweck genutzt werden kann. Nach Bekanntwerden der Pläne sei die Konstruktion aber wieder verschwunden und die Bahn hat auch klargestellt, dass noch kein Vertrag unterschrieben worden ist. Ne? Also die ganze Sache ist so halbwegs undurchsichtig und es gibt auch Stimmen, die behaupten, das Ganze sei nur Promo für den Film gewesen. Also die ganze Diskussion, ich kann es mir jetzt nicht wirklich vorstellen, weil ich meine, überleg mal, am Ende gibt es zu der Causa, keine Ahnung was, irgendwie ein paar Artikel in polnischen Medien, vor allem so drei in Deutschland irgendwie und ein paar Social-Media-Posts und richtig Stress haben eigentlich nur die Leute vor Ort, die sich darum kümmern, dass die Brücke denkmalgeschützt wird. Also ich glaube irgendwie nicht daran, dass es nur Promo ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Sprengung wirklich angedacht war, weil natürlich sieht natürlich crazy aus irgendwie, wenn du so eine echte Brücke sprengst. Ich kann mir auch, weil es ist ja auch einfach so eine malerische Gegend, das sieht wirklich schön aus dort, ne? Aber ja, ich weiß ich nicht, es ist jetzt auch nichts, was man nicht am Computer nachbauen könnte, ne? Und dafür ist dann weiß nicht, ob dann der Werbeeffekt nur sowas anzuleiern, nur um, keine Ahnung, um 5 Posts davon zu haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu gering ist.
Also ich weiß zumindest, bei dem Fallout, da war ja dann dieser eine krasse Stunt, wo Tom Cruise irgendwie kurz vor der Stratosphäre aus dem Flugzeug gesprungen ist. Und das wurde dann halt alles auch vor Veröffentlichung des Films nochmal richtig gefeiert, dass das Tom Cruise wirklich gemacht hat. Dann gab es schon ein Making-of quasi, bevor der Film rauskam, auf YouTube irgendwie so ein 5-Minuten, 10-Minuten Video, wo man schon sieht, wie er halt dann in das Flugzeug steigt, diese Atemmaske dann trägt und dann wirklich springt. Und das war wirklich zu Promo-Zwecken. Ich könnte mir vorstellen, wenn man das so gemacht hätte, man das quasi auch schon mit der Kamera begleitet, wie man diese Sprengung vorbereitet.
Genau, aber nur in dem Fall, dass man es auch wirklich macht.
Klar.
Ne? Weil jetzt nur um irgendwie Promo in dem Film, für den Film in Polen zu machen, erstmal so eine Fake-Brückensprengung irgendwie anzuleihen, das weiß ich nicht genau. Das, sagen wir es mal so, ich glaub's nicht. Ich glaub nicht dran. Naja, aber jetzt mal nur, um kurz nochmal zu beweisen, dass das jetzt nur ein Beispiel ist, sag ich mal, für so eine krasse Geschichte, wo Sachen zerstört werden. Es gibt auch noch andere Filme, wo so etwas passiert ist, wo große Sachen für einen Film gesprengt worden sind. Das wird langsam lästig, ne?
Ach, ich glaube noch 5-mal kannst du es machen.
Okay. Okay, also zuerst musste ich tatsächlich an The Dark Knight denken, wenn du dich dran erinnerst. Der Joker, der dann Krankenhaus in die Luft sprengt. Ja. Und die Szene war unter anderem so eindrücklich, weil das Krankenhaus tatsächlich gesprengt worden ist. Also es war jetzt kein echtes Krankenhaus, aber es war ein echtes Gebäude und zwar ein riesiges, dass sie dann tatsächlich wirklich gesprengt haben. Ich meine, das sollte sowieso gesprengt werden, aber mit so Effektsachen noch rein und so. Und deswegen sah das auch so krass aus. Und Christopher Nolan, der Regisseur, wollte es wohl auch damals deswegen genauso, eben damit es so echt wie möglich aussieht und die ZuschauerInnen das nicht total aus dem Film rausreißt, der ja schon sehr immersiv ist, indem man sehr drin ist, jetzt die rauszuhauen durch irgendeine blöde animierte Explosion, zumal 2008 gab es durchaus Explosionen, die sehr cheesy aussahen. Naja, Ähnliches gilt auch für den Film Con Air von 1997 mit Nicolas Cage mit langen Haaren in der Hauptrolle.
Wunderschön.
Da landet in einer Szene ein Flugzeug auf dem Strip von Las Vegas. Diese ganze Landung sieht sehr cheesy aus, weil 1997 und so ein Flugzeug über den Strip fliegen zu lassen, sieht komisch aus. Aber was wieder ziemlich gut aussieht, ist, als das Flugzeug an den Eingangsbereich eines Casinos reinkracht und dort gestoppt wird, weil tatsächlich war das ein echter Eingangsbereich von einem Casino. Auch ein Casino, was eigentlich für die Sprengung angedacht war, aber da haben die dann gesagt, okay, pass auf, wir machen eure Front schon mal kaputt und nutzen das einfach für den Film.
Jetzt auch übrigens Tenet, der gerade aktuell in den Kinos läuft, wenn ihr diesen Podcast hört, auch wieder von Christopher Nolan. Da spielt ja auch ein Flugzeug eine gewisse Rolle und das ist tatsächlich auch alles echt, was man dort sieht. Also das ist die Größe des Flugzeugs und was dort mit dem Flugzeug passiert und was das reinkracht, das ist auch alles so echt.
Ich überlege gerade, was es war, aber das müssen
ich möchte
wir
nicht spoilern.
Nicht spoilern, da reden wir nachher drüber, weil ich habe es echt vergessen. Aber Nolan hat auch offenbar was mit praktischen Effekten und Flugzeugen, weil bei The Dark Knight Rises am Anfang,
stimmt,
Bane, und das war wohl auch echt.
Das war auch echt, ja.
Naja, genau, Martin, jetzt will ich mal so eine kleine Diskussion an die Sache anschließen, an die Sprengungen. Dreimal habe ich noch. Oder zumindest auch an die Sprengung in Polen, die wahrscheinlich nie stattfindet. Also im Moment sieht es so aus, als würde die nicht stattfinden. Was hältst du davon? Also was hältst du davon, dass man auf praktische Zerstörungen, Explosionen von Sachen setzt irgendwie im Film? Ist das eine coole Sache?
An sich ist es auf jeden Fall eine coole Sache, mehr praktische Effekte haben zu wollen. Aber es hat, glaube ich, habe schon in den letzten Jahren das so beobachtet, dass das mittlerweile halt auch mehr ein Marketing-Tool ist, dass man sich dann brüstet im Vorfeld, wie ich mache ja alles praktisch. Und gerade auch in der heutigen Zeit ist das CGI auch, wenn man da einigermaßen clever rangeht, sieht das auch so gut aus, dass es nicht mehr immer nötig ist. Und gerade das Gute ist ja, dass man jetzt die unmöglichsten Sachen darstellen kann mit CGI, ohne dass es auffällt und ohne dass man in die Natur vor allen Dingen eingreift. Ja. Da ist ja gerade auch gibt es wahrscheinlich noch viele andere Beispiele, wie Film dann irgendwie in ein Ökosystem eingegriffen hat oder da riesige Sets aufgebaut werden für 2 Wochen und die dann wieder abgerissen werden, wo man sich auch denkt, ist zwar schön, dass es da aufgebaut wurde, aber die ganze Arbeit, die ganze Kohle, die da reingesteckt wurde, kann sich auch überlegen, warum macht man es nicht einfach digital, wenn es geht oder so weit digital, dass es nicht auffällt. Und ich glaube, dass es da mittlerweile auch Fälle gibt, wo man dann halt auch einfach auf Miniatur Modelle zurückgreifen könnte, was ja dann immer noch real ist und was immer noch gut aussieht. Du siehst natürlich irgendwo vielleicht den kleinen Unterschied, aber auch nicht immer. Zum Beispiel auch in The Dark Knight gibt es auch die Szene, wo der Joker mit dem Raketenwerfer das Batmobil anschießt. Da ist das Batmobil in eine Miniaturdarstellung und ich glaube, das ist keinem Zuschauer, das ist keine Zuschauerin aufgefallen.
Man kann gerade, wenn man diese Miniaturen auch mit ein bisschen CG
noch erweitert,
und einbaut, dann sieht das nicht mehr aus wie, weiß ich nicht, irgendwie Godzilla von 1957, wo durch ein Modellding, Modell statt.
Deswegen ist das ein kleines Plädoyer vielleicht für mehr CGI, wenn es funktioniert. Und vor allen Dingen, wenn man dadurch irgendwie die Umwelt oder halt irgendwelche auch Städte, Dörfer, irgendwelche Ländereien, Umweltschutzgebiete schützen kann dadurch, dann auf jeden Fall. Jetzt zum Beispiel wie Mad Max oder so, der auch auf sehr viele praktische Effekte basiert, der auch, wo jedes Fahrzeug, was man im Film sieht, wirklich ein echt gebautes Fahrzeug ist. Aber das kann ich noch mehr verstehen, weil das wird natürlich ein bisschen schwieriger, das alles mit CGI zu machen und das hat natürlich auch eine große Wirkung auf den Film. Und deswegen, da kann ich es verstehen, aber hat dann immer seine Schwachstellen. Ich glaube, dass es auch viele Produktionen, viele Regisseurinnen und viele Schauspielerinnen mittlerweile da halt so sich ein bisschen brüsten damit, dass sie das alles hier vor Ort machen. Und das ist egal, scheiß drauf, wir haben die Kohle.
Ja. Ich weiß zum Beispiel auch, dass bei James Bond, bei Casino Royale am Ende, ohne zu spoilern, was passiert, es stürzt ein Haus in Venedig ein, sagen wir es mal so. Und auch das war ein Modell. Das haben sie halt irgendwie in einem relativ großen Maßstab, also war echt weit Überlebens, also es war einfach größer als Menschen überhaupt, aber es war halt kein echtes Haus. Das haben sie halt auf einem Set nachgebaut und das ist halt schon umweltschonender.
Sieht mir gut aus und man muss auch sagen, sicherer, gerade für die
Wesentlich
Leute.
Wesentlich sicherer.
Wenn du jetzt ja wirklich so ein Haus hätte einstürzen lassen mit den Kameraleuten und noch Schauspieler, die irgendwo in der Nähe sich aufhalten müssen wegen der Szene und da können Unfälle passieren.
Wir hatten auch schon
Filme, ganz viele Folgen.
Wo Leute halt sterben wegen zu krassen Stunts.
Weil es halt ein echter Hubschrauber sein muss und eine halbwegs echte Explosion und dass die Leute nur 5 Zentimeter neben der Explosion rennen müssen.
Genau. Und ich glaube halt auch, allein der Nachhaltigkeit wegen insgesamt, ne, überleg mal, ich meine, Filmproduktionen sind sowieso nachhaltigkeitsmäßig ganz schlimm. Gerade wenn du in verschiedenen Ländern drehst, dann castest du ein halbes Team irgendwie über einen halben Erdball, um so einen Film zu drehen in Flugzeugen. Und auch bei dieser Brückensprengung in Polen, die sollte gar nicht, also ich habe gelesen, in einer Zeitung, die auch nur eine polnische Zeitung zitiert, also es ist ein bisschen unsafe, aber ich habe gelesen, dass diese Szene am Ende gar nicht in Polen spielen sollte. Also es sollte einfach nur eine Brücke woanders sein und also es hätte Polen dann nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, Tourismus gebracht, ne? Was man noch sagen kann, hier übrigens berühmtes Set, weiß ich nicht. Und ich glaube halt, also literweise Brennstoff in die Luft zu blasen, weiß ich nicht. Also es ist tatsächlich auch keine Geldfrage. Also man spart jetzt nicht Geld mit dem einen oder dem anderen.
Das stimmt,
wenn man sich so umguckt, es scheint relativ gleich teuer zu sein, ob man was echt sprengt oder ob was CGI-mäßig gut nachmacht. Klar, man kann immer mit After Effects so eine random Explosion drauflegen für 2,50 €, aber also ich glaube, der Nachhaltigkeit wegen, baut mehr Modelle. Das ist doch cool. Ist auch ein Beruf. Also ist auch ein richtig, ich meine, überleg mal die ganzen Star Trek-Dinger und so. Das ist ja ein richtiges Handwerk auch.
Ja. Und da halt auch Star Wars, wie es angefangen hat, auch ganz viel mit Modellen gearbeitet. Das ist ja, glaube ich, auch so eine kleine Kunst. Und Puppen von mir aus.
Puppen.
Mehr Puppen.
Ja, aber vielleicht mal auch eine Frage an euch als unsere ZuhörerInnen. Was haltet ihr denn davon? Muss denn die Filmbranche, und in dem Fall jetzt meistens trifft es halt Actionfilme, weil da Sachen kaputt gehen,
Sehr gut.
Nachhaltiger werden. Werdet ihr dafür bereit, auch ein bisschen weniger Realismus und ein bisschen mehr CGI?
Und stören euch auf jeden Fall CGI-Filme, jetzt, die zu erkennen sind, gegenüber jetzt wirklich praktischen Filmen, wie jetzt zum Beispiel Tenet, wo ja sehr viel mit praktischen Effekten gemacht ist. Ist euch das wirklich so wichtig oder merkt ihr das wirklich oder ist es immer erst im Nachhinein, dass man nochmal bei dem Making-of das vielleicht dann immer erst mitbekommt, ob das jetzt wirklich echt war oder doch nur aus dem Computer herausgerendert wurde?
Schreibt uns gern eure Antworten an.
Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle 2 Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
Facebook @dasfilmmagazin, Twitter @das_filmmagazin, Instagram @das_filmmagazin. Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Feed, Podcast.de. Oder einfach überall, ihr findet uns auch bei Google.
Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show.
Ich habe noch eine Explosion übrig, glaube ich.
Ich muss jetzt aufpassen, die ich in meiner auf. Geschichte, ob die irgendwo reinpassen würde.
Na, mal gucken.
Also man kann sagen, da ist schon eine Bombe geplatzt. Ah, da musst du dann den Moment abpassen,
ich bin gespannt,
wo du es reinbringen kannst. Ja, das Gute ist wieder, es gibt wieder ein paar Überschneidungen mit unseren beiden Geschichten. Ja. Du hast schon ein bisschen was erwähnt, was für meine Geschichte auch
ohne
ganz wichtig ist.
Ohne
es wieder zu wissen. Das ist das Gute. Nämlich, ich möchte die Geschichte beginnen mit einer kleinen Zeitreise und zwar auf den 25. Oktober 2010. Ist so mein Tag, wo ich gerne einsteigen möchte und zwar nicht irgendwo, sondern in Neuseeland. Ist eigentlich jetzt kein besonders geschichtsträchtiger Tag gewesen für das Land. So die Temperaturen dürften da zu der Jahreszeit, ist es da Frühling, an der Südhalbkugel, 16 bis 19 Grad ungefähr. Also ganz, ganz schön draußen, aber hinter verschlossenen Türen passiert da doch etwas sehr Ungewöhnliches in Neuseeland an diesem Tag. Denn John Key, der Premierminister von Neuseeland, der konservativen Partei angehört, der New Zealand National Party, der trifft sich mit einigen einflussreichen Filmleuten. Und damit, mit diesen Filmleuten, meine ich dann wirklich so Lobbyisten und Studiobossen von MGM, New Line Cinema und von Warner Brothers. Und was die Lobbyisten und Studiobosse da mit dem Premierminister von Neuseeland besprechen und was danach aus diesem Gespräch entstehen wird, wird das Leben vieler Filmschaffenden in Neuseeland und in diesem 5 Millionen Einwohnerland negativ beeinflussen.
Okay.
Bis heute.
Man muss ja sagen, dass Neuseeland schon immer auch gerne für Filme genommen wurde, weil es eine malerische Landschaft, auch
richtig,
wenig Menschen und so, Herr der Ringe zum Beispiel.
Zum
und
Beispiel
so weiter.
Herr der Ringe. Das wäre nämlich auch, die Geschichte, nämlich, die ich dann erzählen möchte, ist dann nämlich, wie das Land da vor der Macht eines Milliardenkonzerns eingeknickt ist, wie eine Gewerkschaft eine lokale Filmbranche entzweit hat und wie ein Oscar-prämierter Regisseur lieber gelogen hat, als seinen Landsleuten zu helfen. Das ist eine Bombe.
Ja.
Aber es beginnt erstmal alles ein bisschen malerisch, weil ich möchte jetzt nochmal ein paar Jahre zurückgehen.
Na.
Ich möchte auf eine magische, saftig grüne Wiesenlandschaft euch treiben, denn dort leben sehr verschrobene Leute, die Ackerbau betreiben, die Bier brauen, die gerne Pfeifenkraut rauchen und die, wenn man einer jahrtausendalten Elbin glauben darf, unser aller Schicksal irgendwann bestimmen werden.
Ja.
Kennt man, oder? Hast du schon mal gehört?
Auf
jeden Fall. Du hast schon Herr der Ringe gesagt, weil das ist natürlich die Filme, die Filmreihe, die Filmtrilogie, die man mit Neuseeland verbindet.
Ja.
Hier hören wir den Soundtrack von Howard Shore, Concerning Hobbits. Das waren natürlich die Filme, die da, der erste Teil, Die Gefährten, die 2001 erschienen sind, war ein großes Ding für Neuseeland, kann man wirklich sagen, die wirklich da das Land auf die Filmkarte transportiert oder katapultiert hat, besser gesagt. Das ist nämlich jederzeit, kann man sagen, ist die Landschaft von Neuseeland in den Filmen zu erkennen als das. Und das hatte wirklich einen großen kulturellen Impact gehabt. Also die Sets, viele von den Sets sind heute noch, das kann man besuchen als Tourist, also gerade Auenland.
Auenland,
also da diese Hügelhütten, die stehen noch genauso da. Es gibt ein virales Werbevideo einer Fluggesellschaft, die so im Herr der Ringe-Stil gemacht sind, die haben mehrere Millionen Aufrufe auf YouTube, war ein großer Erfolg. Direkt wenn man am Flughafen von Neuseeland ankommt, in Wellington, glaube ich, der Flughafen, aber ich weiß nicht ganz genau, zumindest an dem Hauptflughafen in Neuseeland, dann wird man direkt von einer großen Ork-Statue begrüßt.
Toll.
Deswegen, das Land identifiziert sich sehr, sehr stark mit der Herr der Ringe. Das hat natürlich auch seinen finanziellen Grund.
Wer hätte das gedacht?
So mal zum Vergleich, 2000 hatte Neuseeland etwa 1,7 Millionen Touristen im Jahr. 2006 waren es schon 2,4 Millionen. Okay. Und viele vermuten, dass es halt auf der Herr der Ringe zurückzuführen ist als einer der Hauptgründe. Und ein Tourismuschef hat mal in einem Interview gesagt, das Interview wurde 2012 gemacht oder gehalten, dass sie ein Wachstum von 50% der Flüge nach Neuseeland beobachten seit der erste Herr der Ringe Film veröffentlicht. Also es steckt da auch sehr, sehr viel Geld rein und es wird auch von einigen Marketing-Experten halt auch bezeichnet als so die beste unbezahlte Werbung, die Neuseeland jemals hatte. Das unbezahlt ist natürlich nicht nur so ganz halb korrekt, weil natürlich hat Neuseeland schon da viel auch investiert oder sie auch viel hingegeben, damit diese Filme auch dort gemacht werden, weil New Line Cinema, die damals die drei Herr der Ringe Filme finanziert haben hauptsächlich und Peter Jackson, der Regisseur, der kommt ja auch selbst aus Neuseeland und hat da auch seine Karriere begonnen. Der fand halt Neuseeland nicht nur deshalb interessant, weil Peter Jackson natürlich das kennt, sein Heimatland und schon gesehen hat, dass diese Landschaften sich wunderbar eignen würden für Mittelerde, sondern auch, weil es schon steuerliche Erleichterungen oder Zuschüsse natürlich gab von der Regierung und aber auch besonders deswegen, weil Gewerkschaften in Neuseeland rein rechtlich sehr, sehr schlecht dastehen und deutlich weniger Macht und Einfluss haben als zum Beispiel in den USA.
Perfekt.
Das ist doch perfekt. Perfekt. Deswegen mussten viele der Statisten und Schauspielerinnen, die jetzt eher so die kleineren Rollen hatten, die aus Neuseeland kommen, die sozusagen das den Film auch mitgeholfen haben zu entstehen, die wurden deutlich schlechter bezahlt als jetzt Statisten aus den USA oder England oder halt aus die Schauspielerinnen, die eher kleinere Rollen haben. Hm. Da wurden die neuseeländischen Kollegen deutlich schlechter bezahlt. Und es gab im Gegensatz halt natürlich zu den großen Stars des Films auch keine Wiederholungsgagen. Wie das auch mal üblich ist, wenn die Filme besonders erfolgreich sind, dass sie nochmal so einen Anteil bekommen. Dann
es gab einmal Kohle und das war's.
Genau, einmal ein bisschen, auf jeden Fall wenig Kohle, deutlich weniger als wenn man den Film jetzt in den USA oder England gedreht hätte, mit dort heimischen Schauspielerinnen. Und das war natürlich auch deswegen so, weil extra für die Filme wurde eine eigene Effektfirma gegründet, Weta. Die sind heute weltbekannt. Also die gehören, also im Prinzip, wenn man sich so die Effektlandschaft, Kinolandschaft anguckt, dann gibt es zwei große Effektschmieden. Einmal Industrial Light and Magic, die für Star Wars gegründet wurden in den USA und einmal Weta. Wirklich in Wellington sind die beheimatet, in einer wirklich kleinen Stadt und die halt heute Avengers und Avatar haben sie die zum Beispiel. Und eigentlich auch alle Disney-Filme, auch alle Live-Action, König der Löwen und alles wurde alles mit Weta gemacht und auch die Planet der Affen Remakes oder neue Interpretationen wurden auch alle die aus. Affen wahnsinnig gut aus, also die Weta sind wahnsinnige Profis und dadurch, dass sie extra für Herr der Ringe gegründet wurden und damals noch ganz jung waren und da ihr erster Auftrag sozusagen auch die Herr der Ringe Filme mit waren, waren natürlich auch recht billig, deswegen sind auch die Filme, Herr der Ringe Filme im Vergleich dazu, wie aufwendig und wie lang die Vorbereitung auch der Filme war das alles relativ günstig, deswegen hat schon die Produktionsfirma Peter Jackson und seine Produzentinnen haben sehr davon profitiert, das in Neuseeland zu machen, weil das alles ein bisschen billiger, deutlich billiger war, als hätte man das woanders gedreht. Deshalb und nach den Jahren nach Herr der Ringe hat sich auch Neuseeland als sehr wichtiger Drehort für viele internationale Produktionen, besonders für amerikanische Produktionen dann etabliert, weil man gesehen hat, dass man hier gut Geld sparen kann.
Man hat natürlich auch viel Infrastruktur aufgebaut, nehme ich
an. Richtig, viel auch Infrastruktur. Und deswegen ist Neuseeland, hat zwar auch selbst eine Filmlandschaft und produziert quasi für das heimische Publikum auch, aber viele Beobachterinnen sagen halt, dass Neuseeland mehr so ein Filmservice ist für ausländische Produktionen. Denn 80-90% des Umsatzes in der Filmbranche Neuseeland werden durch nordamerikanische Produktion generiert. Das heißt, da ist natürlich die Wahrnehmung der Leute von dort, wir brauchen diese ausländische Produktion, wir brauchen diese Hollywood-Filme, die bei uns das hier drehen, damit wir überhaupt überleben können, damit wir regelmäßig ein Gehalt bekommen. Und es gab da bereits, dann sollten halt nach der Herr der Ringe, nach diesem großen Erfolg der Filme, sollten dann ja auch irgendwann der Hobbit verfilmt werden. Das Buch, was Tolkien davor eigentlich geschrieben hat, vor der Herr der Ringe, was ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, aber eigentlich auch mehr so ein, naja, es wird häufig als Kinderbuch bezeichnet, ist vielleicht nicht ganz zutreffend, aber irgendwo passt es auch schon. Ist halt gerade im Vergleich zum Herr der Ringe vielleicht eher leichterer Stoff. Und man schied sich natürlich aufgrund des Erfolgs der Herr der Ringe dann natürlich, wenn man dann noch ein Buch hat, was davor spielt, das lässt sich dann auf jeden Fall noch zu Geld machen. deswegen ist man dann natürlich wieder auf, hat man sich schon wieder Neuseeland natürlich ins Auge gefasst, dort ist auch wieder zu drehen. Mhm. Es gab aber bereits dann zu diesem Zeitpunkt, als dann die Vorbereitungen losgingen, den Hobbit jetzt auch in Neuseeland drehen zu wollen, gab es schon einige Bestrebungen der Film- und Fernsehstudios und Produktionen und auch von Schauspielerinnen, sich stärker zu organisieren. Damit halt gerade dieses Ungleichgewicht zwischen den Gehältern, die jetzt dann britische oder amerikanische Schauspielerinnen bekommen, das ein bisschen auszugleichen. Deswegen, das ist schon ein bisschen vorher passiert. Aber da ist dann noch durch den Hobbit gab es dann auch die große Bombe, kann man sagen, wo das alles dann etwas verstärkt wurde.
Ich habe keins mehr übrig.
Tja, hast keins mehr übrig. Denn ich kann ja mal kurz nochmal zum Hobbit kurz erklären, weil ich habe ja schon diese drei Studios am Anfang genannt, MGM, New Line Cinema und Warner Brothers. Also New Line Cinema kann man, Warner Brothers kann man eigentlich in einem sagen, weil Warner Brothers als zweitgrößtes Filmproduktionsstudio nach Disney hat New Line Cinema 2008 ungefähr gekauft. Deswegen haben die deswegen halt auch die Rechte an Herr der Ringe. Warner Bros. Hat ja zum Beispiel auch die Rechte an Harry Potter und hat auch die, alle die Filme finanziert. Aber im Gegensatz zu Herr der Ringe waren die Rechte da nicht bei New Line Cinema oder Warner Bros., sondern bei MGM, also die James Bond-Macher zum Beispiel. Die da die halt, oder zeitweise ja. Die James Bond-Rechte hatten. Weil die hatten sich irgendwann mal vor Jahrzehnten mal die Rechte an dem Buch, an dem Tolkien-Buch gesichert. Deswegen ist da auch MGM mit an Bord. Hm. Bei der Produktion und bei der Finanzierung vor allen Dingen. Und dann gab es dann noch viele Probleme bei der Produktion von der Hobbit, weil eigentlich sollte es ja Guillermo del Toro machen, der Regisseur von Pans Labyrinth und Hellboy. Da gab es aber viele Probleme. Peter Jackson wollte eigentlich nicht mehr als Regisseur von Herr der Ringe jetzt nochmal. Zwei Filme waren ja damals geplant, nochmal Mittelerde zu inszenieren, wollte eigentlich nur als Produzent an Bord sein, hat sich aber dann nach vielen Querereien, bis heute ist es nicht ganz klar, warum Guillermo del Toro dann letztlich gegangen ist oder gehen musste. Aber es gab da wohl wahrscheinlich kreative Differenzen, ja, wie es so schön heißt. Und dann ist Peter Jackson halt an Bord gekommen.
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, wenn man sich so Making-of von Herr der Ringe anguckt und später auch vom Hobbit, dass Peter Jackson, glaube ich, nicht gut getan hat, diese
Das sieht
Drehs,
man körperlich, ja.
Das sieht man körperlich ihm sehr an, ja, wie beanspruchend das
der
ist.
Der hatte da, glaube ich, sogar einen Milzriss gehabt oder irgendwie, also der musste da kurz vor Dreh hatte der irgendwas, ist bei ihm da kaputt gegangen, der musste ins Krankenhaus oder so. Ich habe mir auch mal da eine Weile das Making-of angeschaut. Also es war auch sehr stressig für ihn. Da ist viel hinter den Kulissen auch davor schon schief gegangen. Letztendlich war es dann aber so, Peter Jackson hat übernommen, hat die Filme auch wieder nach Neuseeland gebracht, wollte die da auch wieder drehen, weil man natürlich dann die Sets, die eh schon gebaut waren, auch wieder nutzen konnte, weil ja einige Drehorte, wie jetzt das Auenland, auch wieder vorkommen. Aber dann zu diesem Zeitpunkt, kurz bevor dann der Dreh beginnen sollte, hat sich dann die neuseeländische Schauspielergewerkschaft plus halt die australische Schauspielgewerkschaft, die arbeiten zusammen. Ist schon vor ein paar Jahren passiert, weil Neuseeland und Australien verbindet ja viel, sozusagen die Nachbarländer da, die einzigen da unten, wenn man so will. Deswegen haben die sich sozusagen verbunden und die arbeiten quasi zusammen. Und die haben entschieden, dass jetzt der Hobbit eine gute Möglichkeit wäre, jetzt zu sagen, okay Leute, wir können das gerne machen, aber wir wollen fairer behandelt werden, wir wollen das gleiche Gehalt, wir wollen die gleichen Rechte, die gleichen Konditionen, wie halt die ganzen anderen internationalen Kollegen. Wir wollen das hier nicht mehr so wie bei Herr der Ringe machen. Die neuseeländische Schauspielgewerkschaft, um die es da geht, die hat etwa 800 Schauspielerinnen unter sich, kann man so sagen, und die sprachen dann einen Arbeitsstopp aus. Und die haben quasi gesagt an alle ihre Mitglieder, ihr macht jetzt nicht bei den Filmen mit, solange bis bessere Bedingungen verhandelt wurden, bis denen zugestimmt wurden.
Streik quasi.
Ein Streik sozusagen. Oder ein Boykott. So wird es halt auch genannt. Und was der Fehler dieser Gewerkschaft auf jeden Fall war, jetzt im Nachhinein, keine der anderen Gewerkschaften, also keine Gewerkschaft, die irgendwie der Setbauer, der Editoren, der Produzenten, der Regisseure, der Setbilder, die es da auch noch gab, die wussten nichts davon. Für die kam das so ein bisschen aus dem Nichts, dass auf einmal jetzt die Schauspielgewerkschaft da gesagt hat, unsere Mitglieder machen jetzt erstmal beim Hobbit, würden die nicht mitmachen, weil wir wollen bessere Bedingungen. Und deswegen kam das für viele sehr, sehr überraschend und man kann sagen, es kam nicht besonders gut an.
Thousands have rallied across New Zealand, accusing an Australian union of wrecking production of the movie The Hobbit. Hollywood giant Warner Brothers is threatening to switch the half-billion-dollar film to another country.
Ja, das klingt alles nicht so gut. Nee. Wir haben ja gehört, wie ungefähr 1500 Leute waren das hier kurz am Anfang zu hören. Ein Protestmarsch auch durch Wellington, wo auch Weta, die Effektfirma, beheimatet ist. Die rufen, rettet unsere Filmindustrie. Denn halt die Angst war groß, dass durch diesen Boykott, durch diesen Arbeitsstopp halt die Leute ihre Jobs verlieren. Dass die gesamte Filmlandschaft Neuseelands in Verruf gerät, hier das zu blockieren. Diese große Multimillionen-Dollar-Produktion. Und das hat Warner am Ende als Hauptfinanzgeber dann sagt, okay, haben wir keinen Bock, wenn hier auf einmal so eine Gewerkschaft aus nichts das ankündigt, dann drehen wir halt woanders.
Toll.
Und dann verlieren alle die Leute, die daran gearbeitet haben, verlieren ihren Job. Das war sozusagen die große Angst. Deswegen gab es viele, viele Proteste. Man muss aber auch sagen, dass die gesamte neuseeländische Filmlandschaft da sehr zerstritten war in dieser Zeit darüber, weil es gab auch natürlich viele, die es befürwortet haben oder im Prinzip haben es alle befürwortet, aber halt die Art und Weise und die Ankündigung, dass es so ein bisschen überraschend kam und halt dann die Angst davor, wie halt Warner reagieren würde und ob sich dann in der Folge sogar noch andere große Studios zurückziehen würden. Alles sehr unglücklich, muss man sagen, wie das gelaufen ist. Es gab auch andere Schauspielerinnen, Gewerkschaften auf der Welt, die das unterstützt haben. Auch zum Beispiel Karl Obern, der Schauspieler, der in Herr der Ringe auch mitgespielt hat, eine größere Rolle, hat sich auch dafür ausgesprochen, dass er auf jeden Fall dafür ist, dass das mal verhandelt wird und dass die Kollegen und die ganzen Filmleute auf jeden Fall mal besser bezahlt werden und auch mehr Rechte bekommen. Aber das war nicht überall so, denn auch Peter Jackson als Neuseeländer hat sich dagegen ausgesprochen. Der fand das ganz furchtbar. Er hat auch in Interviews auch davor gewarnt, dass Warner sich einen anderen Drehort aussuchen könnte.
And they are frankly worried because the actors bought a completely frivolous action. Now if they've done that once, what happens in a year's time when Warner Brothers have spent 250 mil, they're halfway through the film and the actors decide to have some fun again? It's like it could happen all over again. They have no confidence.
Ja, hier sagt Peter Jackson halt, dass dann auch sein könnte, dass wohl die Schauspielerinnen sich nochmal dann entscheiden, mitten in der Produktion, wenn sie schon ihre mehr Rechte und mehr besseres Gehalt bekommen haben, dass sie irgendwann nochmal machen. Okay. Und dann ist noch mehr Chaos.
Typisches Argument gegen Gewerkschaften.
Gegen immer. Gewerkschaften, ja. Genau, als ob halt die Gewerkschaften, die Schauspielerinnen das nicht selber wüssten und da halt einfach wie Kinder wären, die einfach dann mitten bei der Arbeit sagen, jetzt mache ich es nicht mehr, jetzt möchte ich noch einen Lolli mehr.
Die wollen immer noch mehr und immer noch mehr und dann hören die plötzlich ganz auf, als ob.
Ja, das ist wirklich von Peter Jackson auch sehr fragwürdig gewesen. Er hat auch zusätzlich zu diesen Interviews, die er im Fernsehen gegeben hat, auch ein längeres Statement veröffentlicht, wo er nochmal die Aktion der Gewerkschaft missbilligt und vor den Konsequenzen warnt und er habe da schon auch dann durchscheinen lassen, er habe schon gehört, dass Disney jetzt auch nicht mehr in Australien drehen möchte, weil die ja auch die australische Gewerkschaft auch mit an Bord ist, hat er schon gehört.
Toll.
Deswegen... Er möchte es nur mal sagen.
Ja.
Und es gab halt dann auch viele Gerüchte im Internet, auch gerade, dass halt Warner auf Osteuropa, Polen zum Beispiel ausweichen könnte, weil es halt da sicherer wäre. Warner, New Line und MGM haben ebenfalls ein recht vages Statement zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht, wo sie sagen, dass sie Filmlocations bevorzugen, die zuverlässig sind und man untersucht derzeit alle Möglichkeiten, um ihre Geschäftsinteressen zu wahren. Kann alles und nichts heißen, aber hat natürlich genug Angst gestreut, dass diese Gerüchte nicht abgerissen sind, dass sie dann der Hobbit doch nicht in Neuseeland gedreht wird.
Zuverlässige Partner in der Ausbeutung von Arbeitskraft.
Richtig. Zusätzlich, was man jetzt auch schon in dem Nachrichtenausschnitt eines neuseeländischen TV-Senders gehört hat, was halt auch so ein Argument der Gegner war, dass das halt eine australische Gewerkschaft war, die quasi als größere Teil dieser neuseeländischen, australischen Kooperationsgewerkschaft gearbeitet hat und dass die quasi das diktiert hat und den quasi den kleineren Neuseeland da quasi was aufgebürgt hat, was die gar nicht haben wollten. Und da ist man so ein bisschen, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn jetzt in Deutschland es eine Schauspielgewerkschaft gibt, wo auch die österreichische Schauspielerin dabei sind und oft einmal dann, wenn Deutschland was bestimmt auch die Österreicher mitziehen müssen, dass dann halt auch so gesagt wird, hier, nur weil das größere Land uns bestimmt, dann müssen wir das machen. Da gab es zumindest Gerüchte, dass man da sich nicht von den Australiern so ein bisschen nationales Gefühl, hat man sich da verletzt gefühlt, dass auf einmal Australien hier wohl was sozusagen, obwohl das nie irgendwo bewiesen war, dass jetzt irgendwie Australien, die australischen Kollegen, Schauspielkolleginnen das irgendwie diktiert hätten oder so. Ein großer Streitpunkt vor allen Dingen in Bezug auf diesen, auf das, dass halt die auch schlechter bezahlt werden, die Schauspielerin, die neuseeländischen Schauspielerin, ist halt, weil die eigentlich, wenn du halt für so eine ausländische Produktion gebucht wirst, dann bist du nur so eine Art Vertragsarbeiter. Du arbeitest nur für diesen einen Job. Du bist jetzt nicht angestellt bei Warner für den Film oder so. Das heißt, so ein bisschen, die sind alle Freiberufler und kriegen dann halt nur für diesen Zeitpunkt einen Job. Mhm. Und deswegen haben sie halt nicht so viele Rechte und dürfen auch laut neuseeländischem Recht auch nicht streiken. Das ist, weil die alle Vertragsarbeit sind. Aber das war so ein bisschen unsicher, weil man nicht wusste, zählt denn das wirklich dazu? Sind die wirklich alle Vertragsarbeiter? Oder sind die nicht dadurch, dass das halt der komplett in Neuseeland das gedreht wird? Ist man da nicht dann irgendwo auch richtiger Angestellter oder so? Was hat man genau? Doch, es war halt rechtlich ein bisschen unsicher. Deswegen gab es da viele Diskussionen und Protestmärsche, Interviews. Und es kam dann letztendlich nach vielen Diskussionen dann zu dem besagten Treffen zwischen Warner Brothers und den anderen Studios und halt John Key, der Premierminister, der sich da wirklich eingeschaltet hat. Und es gibt halt Beobachter, die so sagen, man konnte im Vorfeld gar nicht sagen, wer sich mehr gefreut hat, wen zu treffen. Halt so Milliardenunternehmen, dass jetzt mal so ein Premierminister eines Landes treffen darf oder der Premierminister darf dieses große Warner Brothers treffen. Mhm. Es wirkte alles wie eine große, große Farce für Beobachter. Und zwei Tage nach diesem Treffen wurde hinter den Türen oder hinter der verschlossenen Tür halt ein bisschen was besprochen. Da hat dann John Key auch eine Pressekonferenz gegeben.
Okay, good evening. Well, I'm pleased to announce an agreement has been reached between New Zealand, the New Zealand government and Warner Brothers that will enable the two Hobbit movies to be directed by Sir Peter Jackson to be made in New Zealand. I'm delighted we have achieved this result. Making the two movies here will not only safeguard work for thousands of New Zealanders, but will also allow us to follow the success of the Lord of the Rings trilogy and once again promoting New Zealand on the world stage.
Also zu dem Zeitpunkt waren es offenbar auch noch zwei.
Da waren es auch noch zwei, genau.
Hätten sie es mal so gelassen.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auch, am Ende ist man sich, glaube ich, sind viele Mitarbeiter und viele, die an Protesten dabei waren, haben sich wahrscheinlich am Ende gedacht, als alle drei Filme dann rauskamen, ja gut, das hat sich nicht so gelohnt, dafür jetzt auf die Straße zu gehen. Aber damals dann, also dieses Deals, was dann Warner Brothers und der Premierminister sich ausgemacht haben, dass halt pro Hobbit-Film hat Neuseeland 7,5 Millionen US-Dollar gegeben, steuerliche Zuschüsse gegeben. Also sind am Ende über 20 Millionen hat dann Neuseeland dazu gepumpt. Außerdem wurde ein neues Gesetz innerhalb von ein paar Tagen durch die Regierung geboxt, das dann ein für alle Mal klar gemacht hat, alle neuseeländischen Filmmitarbeiter sind ausnahmslos Vertragsmitarbeiter, geil, sozusagen Gigarbeiter. Das heißt, sie dürfen nicht sich irgendwie zusammen verhandeln, dürfen keine Gewerkschaft gründen oder irgendwie zusammen sich irgendwie organisieren, um dann irgendwie für bessere Gehälter zu streiken, irgendwie zu verhandeln. Selbst verhandeln war verboten als Einheit. Oder man durfte auch nicht gemeinsam vor Gericht gehen, um dann letztlich sich auch Arbeitsrechte einzuklagen, wenn man irgendwie jetzt 20 Stunden oder so am Tag arbeiten muss, irgendwie für den Arbeitgeber und damit nicht einverstanden ist, dann durfte man, wenn dann halt nur als Einzelperson, aber nicht zusammen. Das war nochmal sozusagen der ganz große Knackpunkt dieses neuen Gesetzes, was extra, das ist auch bekannt als Hobbit Law, das Hobbit Gesetz, ist das wirklich sozusagen in die Geschichte eingegangen, wurde das durch das Parlament geboxt.
Herzlich willkommen im Kapitalismus, meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, ist auch das große Überthema dieser Geschichte. Und dafür hat dann Neuseeland natürlich dann die Produktion von der Hobbit bekommen, als auch Warner hat garantiert, dass sie während ihrer Marketingtour für die Hobbit-Filme auch Neuseeland so gut es geht überall betonen und an allen möglichen Plakaten und DVD-Rücken und Blu-ray-Rücken irgendwo betonen, dass es auf jeden Fall Neuseeland ist, was ihr hier seht.
Aber 20 Millionen, über 20 Millionen, sagen wir mal, kostenlos ist anders. Ne?
Ist anders, ist nicht wirklich kostenlos.
Und die Arbeitnehmerinnenrechte auch noch zerkackt.
Schön,
super.
Also Rajneel Singh ist ein Filmemacher aus Neuseeland, der hat gesagt, es hat im Prinzip Leuten erlaubt, die andere ausbeuten wollen, genau das zu tun. Das kann man so sagen.
Ja.
Der Premierminister ließ sich das aber, die Suppe nicht versalzen, der ließ sich ordentlich feiern. Mehrmals, er hat den Hobbit gerettet und auch die neuseeländische Filmindustrie natürlich auch an sich, weil er weiß, was passiert wäre, wenn das dort nicht passiert wäre. Deswegen hat er auch bei der Premiere Entsprechendes gesagt.
I want to pay tribute to Warner Brothers and MGM and New Line for their faith to invest in The Hobbits and their confidence to do so here in New Zealand. And most of all, I want to say thank you to the New Zealand public who supported the government as we went about making changes that ensured that the movies were made here in New Zealand.
Hast du gehört, wie sehr die ArbeiterInnen gelobt hat, die an dem Film mitarbeiten?
Ja, richtig.
Ja, toll, ne?
Ist einfach subir, was er gemacht hat. Also mein Versprechen, was John Key auch immer mitgegeben hat, wenn er das verteidigt hat, war auch, dass halt auch die heimische Filmindustrie davon ja profitiert. Ne? Weil er kommt ja, dass viele amerikanische Kohle kommt, der wird da reingepumpt. Deswegen, da entstehen bestimmt auch viele neuseeländische Filme irgendwie im Endeffekt dann irgendwie daraus. Ja, das ist alles nicht so passiert, kann man sagen. Es gibt bisher statistisch wohl das nicht nachgewiesen. Und wenn man sich anguckt, wie davor und danach, wie viele heimische Produktionen es gab, da gibt es keine Veränderung. Hat nicht wirklich was gebracht. Und was man sagen muss, im Dezember 2010, also ein paar Monate nachdem das dann durch war, die ganze Geschichte, sind auch E-Mails von Peter Jackson aufgetaucht. Also mehr oder weniger aufgrund eines neuseeländisches Gesetzes mussten die veröffentlicht werden, und es gab ein so großes öffentliches Interesse, dass die veröffentlicht werden konnten, aufgrund einer Anfrage im Parlament. Und in dieser Mail schrieb halt Peter Jackson der Regierung, auch als halt gerade dieser Deal ausgemacht wurde, dass er nicht glaube, dass Warner sich einen neuen Drehort suchen würde, trotz dieser Gewerkschaftsforderung.
Ah.
So, also genau das Gegenteil, was er in Interviews erzählt hat, und was er auch das Gegenteil, was er auch in seinem langen Statement gesagt hat. Also er hat gelogen zu dieser Zeit wohl, so viel wie man jetzt weiß, um halt da seinem Arbeitgeber zu schützen oder in seinem Interesse zu sprechen. Weil das hat er nie so zu dem Zeitpunkt gesagt, dass er eigentlich nicht glaube, dass selbst wenn die Gewerkschaft hier sich noch weiter streiken würde, dass Warner entscheiden würde, nee, wir drehen jetzt in Polen oder in Schottland oder irgendwo anders.
Mhm.
Ja. So, deswegen, alle Hobbit-Filme, alle drei Filme, die es am Ende dann doch geworden sind, haben rund 1 Milliarde eingespielt. Davon haben natürlich die neuseeländischen Arbeiterinnen nichts gesehen.
Toll.
Vor allen Dingen nicht besser als bei der Herr der Ringe. Und auch alle nachfolgenden Produktionen natürlich, die jetzt nicht Herr der Ringe oder der Hobbit betreffen, die hat natürlich dann Arbeiterinnen auch keine Chance, weil dieses Gesetz halt gesagt hat, ihr dürft nicht verhandeln und ihr dürft nicht streiken und ihr werdet auf jeden Fall immer so schlecht bezahlt wie auch schon davor.
Super.
Deswegen sind die großen Gewinner dieser ganzen Geschichte sind die ausländischen Filmstudios.
Ja,
die schön billig produzieren können, damit sie auch weiter sich den absoluten Löwenanteil in die eigene Tasche stecken können. Denn diese Hollywood-Produktionen, die sichern zwar die Jobs in Neuseeland, die sind aber natürlich scheiße bezahlt.
Ja, geil.
Und du hast natürlich absolut keine Arbeitsschutzrechte oder irgendwas, oder durftest die, wenn die verletzt werden würden, die wenigen, die du hast, dann dürftest du auch sehr schwer haben, es vor Gericht zu gehen. Und wie gesagt, auch das Versprechen, dass davon auch die heimische neuseeländische Filmbranche profitieren würde, hat sich auch so bisher nicht erfüllt. Und man ist natürlich auch sehr abhängig von diesen großen Hollywood-Produktionen, die dann halt das viele Geld reinbringen. Aber davon werden zwar viele in Neuseeland gedreht, aber auch nicht so viele, dass man das davon die Leute leben können. Also es gibt auch, wenn man sich die Statements der Gewerkschaftsleute anhört, die sagen halt, dass die halt andere noch Nebenjobs annehmen müssen, um halt überleben zu können. Die können von ihrem eigentlichen Job als Schauspielerin nicht überleben. Das ist schon sehr merkwürdig. Und halt auch die anderen Leute, die die Sets bauen oder die Effekte auch teilweise machen. Also Weta geht es wahrscheinlich noch als einer der Marktführer noch mit am besten, aber alles drumherum nagen da teilweise wirklich am Hungertuch. Oder geht es jetzt mehr schlecht als recht? Und diese großen Hollywood-Produktionen, die kommen natürlich trotzdem nur ab und zu oder gibt halt immer wieder Pausen zwischen diesen großen Hollywood-Produktionen. Deswegen, so lange müssen die sich halt dann andere Jobs suchen meistens. Es gibt aber seitdem gab es auch einen Politikwechsel an der neuseeländischen Regierung.
Ja, die Labour Party.
Genau, die Labour Party, also so ein bisschen die SPD, kann man sagen, der von Neuseeland ist jetzt seit ein paar Jahren an der Macht und stellt auch eine Premierministerin, und die haben auch schon während des Wahlkampfs versprochen, Teile oder das ganze Gesetz eigentlich zurückzunehmen. Es hat sich bisher noch nicht bewahrheitet, aber 2020 wurden tatsächlich Teile des Gesetzes zurückgenommen. Also die dürfen jetzt, die sind immer noch Vertragsarbeiter, keine richtigen Angestellten, haben nicht die gleichen Rechte wie richtige Angestellte, dürfen aber wieder gemeinsam verhandeln und sich organisieren. Aber immer noch nicht streiken. Das ist verboten.
Ja, toll.
Aber es ist zumindest ein ganz leicht aufgelockert worden.
Wer braucht schon Streiks?
Ja, so. Ich bin am Ende.
Du bist am Ende.
Ja, es ist wirklich keine schöne Geschichte, wenn man wirklich sagt, dass ein Milliardenfilmkonzern wirklich einem ein Gesetz durchgedrückt hat oder die Interessen des Milliardenkonzerns wichtiger waren, dem Neuseeland zu dem Zeitpunkt wichtiger waren, als halt die Interessen seiner Bevölkerung eigentlich.
Gut.
Das ist cool, ne?
Ja, super.
Ist Capitalism. It's at its best.
Ja, wirklich. Und ich meine, du, also nicht in der Dimension, aber ich meine, das siehst du ja jetzt auch schon, wenn man jetzt kleinere Gewerke in Deutschland anschaut und fragt, ne, auch so Special Effects und so weiter, war Deutschland ja lange Zeit auch ein Land, wo man gerne hinging zum Produzieren, weil es hier vielleicht nicht unbedingt die Arbeitskraft hier nicht vielleicht günstig war, aber man hat halt viele Förderungen bekommen.
Und also Game of Thrones wurde ja zum Beispiel die Effekte ziemlich fast komplett in Deutschland gemacht.
Oder man hat in Görlitz gedreht, wenn man irgendwie Jahrhundertwende-Kulissen haben will und so weiter.
Das oder macht Potsdam.
Das macht man immer noch, aber mittlerweile geht es immer weiter in Richtung Osten. Ne? In Tschechien. In Prag, in Tschechien wird ganz viel gedreht, in Polen wird gedreht, wie ich ja auch schon gesagt habe, weil es dort eben noch günstiger ist und die Filmteams dort unter Umständen noch billiger sind, noch schlechter bezahlt werden. Ja. Toll.
Funktioniert. Sie freuen sich aber auch, wenn sie ein paar Almosen bekommen.
Das ist ja eben. Hauptsache, die großen Filmproduktionen kommen und die großen Studios sind glücklich. Super.
Ja. Also ich würde auf jeden Fall noch, bevor wir diese Geschichte schließen, noch kurz ein Shoutout. Also meine Hauptquelle für die ganze Geschichte war eine YouTube-Dokumentationsreihe der YouTuberin Lindsay Ellis. Die sollte man sich auf jeden Fall angucken, wenn man Interesse hat über Filme oder auch so einen Blickwinkel, den wir vielleicht haben oder auch versuchen zu haben. Die hat auf jeden Fall auch mal einen sehr gesellschaftlich-politischen Blick auf Filme und die hat wirklich eine sehr, sehr tolle dreiteilige, eigentlich sollte es eine zweiteilige Reihe werden über den Hobbit, wo sie den komplett auseinandergenommen hat, die alle Filme, warum die ziemlich scheiße sind, aber dann halt auch am Ende ihres Videoreihe dann halt auch ganz diesen Skandal nochmal aufgerollt hat und dann habe ich einen Großteil meiner Informationen auch genommen, habe natürlich noch ein paar andere Quellen noch dazu genommen, aber sie möchte ich hier auf jeden Fall nochmal extra erwähnen, sie hat den Großteil dieser Arbeit auch für mich dann quasi schon ein bisschen mit übernommen, deswegen wollte ich da nur mal das hier auf jeden Fall auch angucken, die gehen eine halbe Stunde ungefähr, jedes der drei Videos und das dritte Video, das beschäftigt sich dann ausschließlich, da gibt es auch nochmal, die hat auch verschiedene Leute interviewt, auch Schauspieler, die Zwerge gespielt haben, einer der Schauspieler, der einen dieser Zwerge gespielt haben im Hobbit-Film, der auch aus Neuseeland kommt und der auch nochmal sehr ansprechend erzählt, wie ihm's ergangen ist und wie halt auch Warner dann trotzdem, obwohl die alles bekommen haben, was sie wollten, waren die danach ganz schön angesäuert und hat das auch gegenüber den neuseeländischen Schauspielern auch gezeigt.
Ja.
Deswegen da das auf jeden Fall angucken, wenn man da zu der Geschichte noch mehr wissen will. Verlinkungen findet ihr dann bei uns auch auf der Webseite.
In den Shownotes auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Wird wahrscheinlich nicht die letzte Folge gewesen sein zu Auswirkungen von Filmen in der Realität. Zum Butterfly-Effekt. Euch erstmal eine schöne Zeit in den nächsten zwei Wochen.
Ja.
Folgt uns gern überall, wo wir so sind. Eigentlich in allen größeren sozialen Netzwerken.
Die gibt's ja.
Ja,
die gibt's. Die bezahlen ihre Mitarbeiter noch richtig gut.
Nicht bei TikTok und Snapchat auf jeden Fall. Aber sonst überall.
Ja.
Also folgt uns und wir sind für heute erstmal raus.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2020.